ich habe mich schockverliebt in dieses Thema. Und dann kam zum Glück Renault mit der Kreislaufwirtschaft.
Dieses Momentum jetzt auch, dass die Menschen verstehen, warum das wichtig ist, dass man anders nachdenkt über Dinge, merken wir einfach, ist jetzt gekommen.
Die Zirkularitätsrate von Renault ist 50% und wir werden bis 2030 unser Ziel auf 90% kommen.
Letztendlich ist es ja dem Nutzer egal, woher die Ressourcen kommen. Es war ihnen ja bisher auch schon egal. Es muss funktionieren.
Wenn da nicht ein harter Businessplan dahinter stünde, wäre das nicht möglich. Letztes Jahr haben wir 1 Milliarde Euro mit unserer The Future is Neutral, unser Kreislaufwirtschaftsunternehmen, erwirtschaftet. Es wäre gut, wenn wir ein Gütesiegel hätten in Europa, das vielleicht uns sagt, wie viel zirkulär ist ein Eiskasten, ein Handy, ein Auto.
Das ist ein Weg in die Wirtschaft von morgen. Willkommen bei Full Circle, dem Podcast über Kreislaufwirtschaft und wie das in der Praxis wirklich funktioniert. Ich bin Nadja Hahn. Ich spreche mit Menschen, die Lösungen finden, wie wir Rohstoffe länger im Kreislauf halten, damit Geld verdienen und der Umwelt etwas Gutes tun.
Wir reden heute über das, was man Kreislaufwirtschaft nennt. Und heute geht es gleich um Renault, weil Renault voll auf Kreislaufwirtschaft setzt und noch dazu sogar einen Energieschwerpunkt hat. Warum? Ist das ein Geschäft? Das wollen wir heute herausfinden. Meine Gäste sind Patricia Ilda Valentini von Renault Österreich.
Danke für die Einladung.
Und Karin Huber-Heim vom Circular Economy Forum Austria.
Schön, da zu sein.
Ja, und im Sinne der journalistischen Transparenz möchte ich sagen, wir sind hier per Du, weil wir uns aus dem beruflichen Kontext schon kennen. Jo, Patricia, du hast gleich zu Beginn des Gesprächs gesagt, du bist sogar Head of Energy und das bei Renault. Warum juckt dich dieses Thema? Kreislaufwirtschaft ist kompliziert, Systemwandel ist kompliziert. Du könntest es viel leichter machen und einfach irgendwo Geld verdienen. Aber nein, du willst es hart. Warum?
Wir haben die Elektromobilität seit ungefähr 11, 12 Jahren im Lebensraum Straße. Und mit dem E-Auto haben wir ein neues Ökosystem, das entstanden ist. Weil ein Elektroauto benötigt auch eine Ladeinfrastruktur und wünschenswerterweise erneuerbare Energie. Und Aufgaben, die bisher bei den klassischen Energieanbietern waren, verlagern sich jetzt mehr zu den Autobauern. Und dort, wo das Auto aufhört, beginne ich. Und das ist ein ganz spannendes Feld.
Okay, das werden wir im Detail gleich nochmal besprechen. Ja. Aber ich möchte eigentlich von dir ganz persönlich hören, warum dieses komplizierte Thema, warum ist dir das so wichtig?
Das war ein Love at First Sight, Liebe auf den ersten Blick. Und daran ist die Shirley Schuld, meine Professorin. Ich habe in Australien studiert. Ich habe eigentlich an der Wirtschaftsuniversität in Wien studiert und ging nach Australien, weil ich Ökotourismus studieren wollte. Und Shirley gab uns die Aufgabe zu verstehen, woher eigentlich Ökonomie, also woher dieses Wort stammt. Und die Wurzel ist Oikos. Oikos steht für Haus. Und dann meinte sie, Oikos findest du auch in der Ökologie. Und dann bekam ich Gänsehaut. Wirklich, ich bin da gestanden und habe nicht mehr atmen können, weil ich dann verstanden habe, ah, das Haus hat immer meine Mama und meine Großmutter gemanagt. Und das große Haus ist die Erde und die Ökologie und die Ökonomie ist für mich eines. Und da habe ich so ein Potenzial vor allem für uns Frauen darin erkannt. Und dann war klar, das kann nur im Kreis funktionieren, wie es halt auch zu Hause funktioniert. Weil meine Großmutter war die Mega-Recyclerin.
Und auch das, die war aus Italien, oder?
Ja, und das habe ich halt gelernt. Und ich habe mich schockverliebt in dieses Thema. Und dann kam zum Glück Renault mit der Kreislaufwirtschaft. Und dann habe ich gesagt, boah, ich habe ein Riesenglück, ich bin in diesem Konzern und die machen das, ja. Und das war einfach super.
Und also, jetzt als Head of Energy.
Genau.
Vielen Dank, über die Details reden wir gleich. Ja? Karin, du bist ja auch eine unermüdliche Erklärerin in diesem Thema und es ist ja auch gar nicht so einfach. Man sagt ja den Leuten, du sollst Sachen länger verwenden, du sollst sie wieder im Kreislauf herumschicken, kann man einfach weniger Zeug verkaufen. Wie zum Teufel erklärt man Menschen, dass man mit Kreislaufwirtschaft ein Geschäft machen kann?
Sehr lustig, dass du dich schockverliebt hast. Ich mich auch damals. Ich erkläre es nämlich auch mit Hausverstand. Es ist Hausverstand, dass ich nur mit den Dingen wirtschaften kann, egal jetzt ob im Haus oder draußen, die ich habe, die ich verfügbar habe. Und wir sind einfach in einer Illusion der immerwährenden Verfügbarkeit von Dingen, Rohstoffen, Materialien und merken aber jetzt ganz stark, dass selbst Dinge, die nachwachsen, nicht für immer im großen Ausmaß da sind. Und das ist eigentlich das, worauf es beim Wirtschaften auch in Unternehmen hinausläuft, dass sie sich überlegen müssen, welchen Risiken stehe ich jetzt gegenüber in Zeiten wie diesen, wo Rohmaterialien knapp werden, aus den unterschiedlichsten Gründen. Manche enden einfach, andere finden keinen Platz mehr und wieder andere kommen nicht bis zu uns aus den unterschiedlichsten Gründen.
Aber das war eigentlich schon immer so. Wir haben gewusst, Rohstoffe sind knapp. Ist es jetzt schlimmer als früher? Also ist jetzt das Momentum da für die Kreislaufwirtschaft?
Absolut. Also ich denke, jetzt fangen wir an, es zu spüren. Es hat in der Pandemie begonnen, dass plötzlich Lieferketten globale oder internationale gerissen sind oder zumindest gestört waren. Und das, denke ich, kommt uns jetzt sehr entgegen. Und dann natürlich auch die allgemein, und ich beziehe das jetzt nicht auf den Staat mit budgetär, sondern die allgemeine Situation, dass man spürt, es wird alles teurer. Was mache ich, wenn Dinge teurer werden? Ich beschränke mich auf das Notwendigste und höre auf, unnötige Dinge anzuschaffen und zu verbrauchen. Und ich nütze sie länger. Das heißt, dieses Momentum jetzt auch, dass die Menschen verstehen, warum das wichtig ist, dass man anders nachdenkt über Dinge, merken wir einfach, ist jetzt gekommen. Vielleicht noch nicht in der Breite, aber doch in Unternehmen auf jeden Fall.
Vielleicht ergänzend dazu, Renault hat 2008 mit der Kreislaufwirtschaft begonnen.
2008, also schon eine lange Zeit, darauf kommen wir gleich zurück. Aber ich möchte zu Beginn noch eine Zahl ins Rennen schmeißen, weil die wirklich irre ist einfach. Liebe Hörerinnen und Hörer, was glauben Sie, wie viel Prozent unserer Rohstoffe verwenden wir nur ein einziges Mal? Ist das die Hälfte? Sind das zwei Drittel? Ist das vielleicht ein bisschen mehr? Also ich löse es auf, ganz grob gesagt, es sind fast 90%, die wir nach einmal verwenden, wegschmeißen, also die dann auf dem Müll landen. Das ist eigentlich völlig verrückt, weil wir schmeißen wertvolle Dinge weg. So, diese Zahl lassen wir jetzt mal sickern. Ja? Also 90% schmeißen wir weg nach einem Mal. Aber Patricia, du sagst, seit 2008 hat Renault eine Kreislaufwirtschaftsstrategie.
Genau.
Das ist schon eine lange Zeit. Und es gibt in Frankreich sogar eine Kreislaufwirtschaftsfabrik. Erklär uns doch mal, wie es dazu kam.
Die Zirkularitätsrate von Renault ist 50%.
50%?
Und wir werden bis 2030 unser Ziel auf 90% kommen.
Was heißt denn das? Ein halbes Auto ist schon irgendwie wiederverwendet?
Genau. Unsere Prozesse sind zirkulär. Von der Beschaffung der Materialien bis hin zum Recycling sind das 50% in zirkulären Prozessen. Wir haben 2008 begonnen, da hat ein Unternehmen über einen CO2-Fußabdruck gesprochen. Also muss man ganz ehrlich sagen, ich bin seit 25 Jahren dabei. Damals haben wir uns eigentlich gefragt, wovon sprechen die eigentlich? Ja, also man musste ja über 100.000 Mitarbeiter abholen und ihnen die Strategie abholen, die gelautet hat, wir machen Elektromobilität, wir machen intelligente Mobilität vielleicht im Sharing. Und wir machen Kreislaufwirtschaft und das auf allen Ebenen. Und wenn wir heute sind, wo wir sind und wir haben das größte Kreislaufwirtschaftswerk in der Automobilbranche in Europa, das ist aber schon lange passiert. Es steht in Flins. Flins ist in der Normandie. In Flins hatten wir ein Produktionswerk, da kam der Zoe. Früher wurde dort der Zoe produziert, ist mittlerweile komplett umgebaut in ein Kreislaufwirtschaftszentrum. Wir haben dort verschiedene Bereiche, die verschiedene Aufgaben übernehmen. Mittlerweile haben wir 30 Batteriereparaturzentren weltweit. Und das allererste Batteriereparaturzentrum bei der Firma Gaia, die in Flins ist, hat bereits am Anfang gesagt, wenn ich ein Auto auf die Straße setze, muss diese Batterie, diese Traktionsbatterie in der Karosserie, immer wieder repariert werden können, damit das Auto so lange wie möglich in Fahrt bleiben kann.
Ich muss jetzt da einhaken. Da stellen sich jetzt 100.000 Fragen. Und zwar, ich würde gern wissen, warum der Renault-Konzern gesagt hat, wir machen das. Weil wir hören ja immer, neue Rohstoffe sind billiger als wiederverwendete. Man muss das ganze Zeug einsammeln, man muss es sortieren. Man muss es dann wieder verteilen. Man muss den Leuten erklären, dass das eigentlich eine gute Sache ist. Das kostet Geld und ist wahnsinnig aufwendig. Genau. Das heißt, da muss sich doch der Renault-Konzern schon vor längerer Zeit überlegt haben, wir machen das, weil das ein Geschäft ist, weil sonst hätten sie es nicht gemacht.
Richtig.
Wie war das? Wie war dieser Prozess?
wir müssen unseren Aktionären eine Dividende ausschütten und wenn da nicht ein harter Businessplan dahinter stünde, wäre das nicht möglich. Letztes Jahr haben wir 1 Milliarde Euro mit unserer The Future is Neutral, unser Kreislaufwirtschaftsunternehmen, erwirtschaftet. Der Grund ist ganz einfach.
Profit oder Umsatz?
Umsatz. Und der Grund ist ganz einfach, die endlichen Ressourcen. Und wir haben eine Ressource im Fahrzeug, die besonders endlich ist und das ist Kupfer. Kupfer haben wir ungefähr noch 30 Jahre verfügbar. Kupfer ist in den Düngemitteln, in den Medikamenten. Wir haben es in allen elektronischen Geräten. Und wenn wir dieses Kupfer aus unseren Gebrauchtgegenständen nicht herausholen, dann werden wir gewisse Objekte, die sich der Mensch wünscht, einfach nicht haben. Und heute sind wir in der Lage, dieses Kupfer zu schürfen in kurzen Schleifen. Das bedeutet, das Rezyklat, also das wiedergewonnene Material, kehrt nach dem Schürfen direkt in die Produktion zurück.
Moment, schürfen wie? Das heißt, ich hole das aus einem alten Produkt wieder heraus.
Ja, genau.
Also wie Bergbauarbeiter.
Urban Mining.
Urban Mining, so nennt man
ja,
das.
Ja, genau. Wir gehen nicht mehr in die Erde, sondern wir holen es aus den Objekten heraus.
Was wir schon haben,
genau.
Da finden wir heraus, wo ist das Zeug drin, was wir brauchen, wir holen es wieder heraus.
So ist es. Und wir können es natürlich auch hochprozentig schürfen, also ein hochprozentiges Rezyklat erzeugen und wir können das auch auf der Rohstoffbörse verkaufen. Damit sichern wir uns das Material und damit sichern wir uns auch unsere Produktion. Also da geht es wirklich darum, dass ich die Ressource überhaupt habe.
Und ist das schon ein Vorteil
natürlich.
Gegenüber den anderen Autobauern?
Natürlich.
Manifestiert sich das schon?
Natürlich. Also wir haben ja dann auch noch Regelungen wie eben die Batterieverordnung. Eine Regelung, die die EU geboren hat, die heuer schlagend wird, die genau auch vorgibt, wie viel Rezyklate in Batterien verbaut werden müssen. Also Lithium, Kobalt und Nickel zum Beispiel. Und wenn man dieses Rezyklat nicht verbaut, dann kann man die Batterie nicht auf den Markt bringen. Das heißt, woher kommen die Rezyklate? Das ist gar nicht so einfach in Europa. Und wir erzeugen uns die Rezyklate selber. Aber parallel natürlich ist ganz wichtig, dass die Forschung eigentlich forscht, dass weniger Ressourcen verbaut werden, dass weniger Bauteile verbaut werden. Und die Gruppe Renault zum Beispiel arbeitet daran, Kobalt aus der Batterie zu bringen, weil wir mit jeder Ressource eine Abhängigkeit haben, mit irgendeinem Land, das eben leider außerhalb von Europa liegt.
Jetzt sind wir schon knietief drinnen, aber ich versuche es noch ein bisschen zu vereinfachen. Das heißt, wenn ich mir heute einen neuen Renault kaufen würde, wie viel in dem Auto ist dann wiederverwendetes Material?
Also beim Renault 5 zum Beispiel sind 23% Rezyklate drinnen. Und ab dem Renault 5 werden wir sehen, dass die Rezyklatquote steigt. Beim Renault 4 haben wir schon 26% Rezyklate. Und bis 2030 werden wir 33% Rezyklate haben. Das ist das Ziel. Es ist nicht einfach, das zu machen.
Und es ist auch nicht einfach, das zu kommunizieren, kann ich mir vorstellen, weil in den Werbespots höre ich das nicht. Warum eigentlich nicht?
Ganz schwierig, weil es ein sehr komplexes Thema ist. Da brauchen wir dich. Wir brauchen ganz Karin. Viel Bewusstseinsbildung, ganz viel erklären, was ist Kreislaufwirtschaft und auch so die Angst, den Leuten zu nehmen, dass ein Rezyklat weniger wert ist, dass ein Rezyklat weniger kann. Das schlummert schon noch immer in den Köpfen der Menschen.
Das heißt, ihr beschließt es jetzt einfach mal nicht zum Thema zu machen, sondern es einfach zu machen.
Wir machen das schon lange, ja.
Ja, aber es ist nicht eine offensive Werbekampagne dahinter.
Nein.
Weil ihr glaubt, das wäre kontraproduktiv.
Nein, das nicht, weil es sehr komplex ist eher. Wie erklärt man dieses Thema?
Aber man könnte ja punkten mit dem Thema, oder ist immer noch nicht so weit?
Ich glaube, also es gibt Unternehmen, die viel Wind und nichts machen und es gibt andere Unternehmen, die einfach tun und einfach nicht so groß Wind darüber reden. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir es tun. Und wir brauchen einfach mehr Rezyklate im Auto und das ist der Fall. Unsere Händler sind geschult auf Kreislaufwirtschaft, unsere Verkäufer sind geschult, unsere Verkäufer sprechen natürlich das Thema an, sind in persönlichen Gesprächen mit unseren Kunden und Kundinnen, die sich für ein Fahrzeug interessieren. Wir haben es auf unseren Homepages, wir erklären es, aber du weißt, wie komplex die Thematik ist.
Mhm, ja, Karin.
Und letztendlich ist es ja dem Nutzer, dem Kunden egal, das Auto muss fahren, schaut gut aus, hat einen guten Preis. Es ist egal, woher die Ressourcen kommen. Es war ihnen ja bisher auch schon egal, ne? Auch wenn wir alle wissen, dass Kobalt zum Beispiel ein sehr schwieriges Material ist, was Menschenrechte anbelangt. Wir kaufen es trotzdem, wir wollen es nutzen, wir machen es, auch wenn wir es wissen. Es ist egal, es muss funktionieren. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was es über Kreislaufwirtschaft zu sagen gibt. Sie muss funktionieren.
Genau.
Und ihr seid ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es funktioniert und dass diese Dinge auch bereits auf die Straße gebracht wurden und dass sie tatsächlich im Gebrauch sind. Sie sind ja wirklich, ihr habt das auf die Straße gebracht. Es ist kein Luftschloss mehr.
Okay, aber es würden jetzt sicher einige sagen oder fragen, ob das, was Renault da jetzt macht, Greenwashing ist.
Nein.
Also, dass man verschweigt, was man Gutes tut.
Nein. Also, wir verschweigen es nicht. Das kann man überall nachlesen. Man braucht nur Google, man kann ChatGPT fragen.
Okay.
Unsere künstliche Intelligenz, die so viel weiß. Nein, also, wir haben sogar einen Unicampus gegründet. Der heißt Renault. Wir geben unser Wissen weiter, nicht nur an Kollegen aus der Autobranche, sondern an alle, die lernen wollen, wie man zirkuläre Prozesse aufbaut. Wir haben auch einen Startup, einen Innovation Hub gegründet, Brutkästen, wo wir immer wieder auch Startups hineinholen, die im Bereich Kreislaufwirtschaft hier aktiv werden wollen. Wir schulen unsere Mitarbeiter. Nein, im Gegenteil, also wir lassen viel am Kuchen mitnaschen.
Okay. Jetzt schließen wir das ab, dass wir mal eine ungefähre Idee haben, was Renault da alles macht.
Ja.
Ich kann mich erinnern, wir hatten ja schon mal ein Gespräch miteinander und da hast du mir erzählt, dass Renault Autoteile zusammensammelt, auch von anderen Marken,
ja,
und sie dann wieder aufbereitet und dann auch an andere Automarken verkauft. Das macht also diese Fabrik.
Die Holding, bestehend aus vielen Subunternehmen, hat ein Unternehmen, das nennt sich Indra. Und Indra ist ein ganz großer Demonteur, also der sammelt Fahrzeuge ein. Seit kurzem, seit ein paar Wochen, haben wir auch die Polini Group. Das ist ein italienisches Unternehmen. Also wir haben jetzt auch noch Italien mit drinnen in der Holding. Und die sammeln Autos aller Marken ein und die werden dann verwertet. Das, was du meinst, sind Fahrzeugteile. Wir haben eine eigene Unit in Flins, die 15.000 Fahrzeugfamilien wiederverwertet. Diese Teile werden dann in den Produktionsprozess wieder zurückgeführt und diese Teile sind dann um 40% günstiger. Warum neu erzeugen, wenn die Teile so und so perfekt funktionieren? Wir sparen Chemikalien ein, wir sparen Wasser ein und Ressourcen so und so.
Und die Teile sind dann 40% günstiger als ein neues Teil.
Genau, so
ist. Und da hat man dann schon mit einberechnet den ganzen Aufwand, den es braucht, um das Zeug zusammenzusammeln und wieder aufzubereiten.
Ja, genau. Und das ist alles in der Refactory drinnen.
Ist Renault die einzige Autofirma oder der einzige Konzern, der das macht? Oder gibt es da schon andere, die das auch machen?
Vielleicht weißt du mehr Bescheid.
BMW macht das zum Beispiel auch. Die haben jetzt den neuen rausgebracht, X irgendwas. Da sind auch schon, also der Anteil so von ein Viertel von circular
wiederverwendete
Materialien.
Also okay, aber keine Fabrik, das wollte ich wissen.
Nein.
Es gibt keine Kreislaufwirtschaftsfabrik.
VW hat jetzt, glaube ich, die Batteriefabrik, aber da geht es eher um Recycling und nicht Reparatur. Deshalb finde ich Reparatur besonders genial, weil das weniger Energie braucht.
Ja,
ne?
Genau.
Also das ist wirklich toll, ein kleinerer Kreis. Aber das ist der Zug der Zeit. Also das ist eine rein wirtschaftliche Frage, ob du gewisse Industrien am Leben erhalten willst oder hier vor Ort halten willst.
Zur wirtschaftlichen Frage habe ich noch eine Nachfrage. Nämlich, wir haben vorher über Profit oder Umsatz gesprochen, was Renault schon macht mit diesem Kreislaufwirtschaftsteil. Ist es profitabel?
Auf jeden Fall, sonst können wir es nicht tun. Wir tun nicht nur reparieren die Batterien, wir recyceln sie natürlich, aber wir haben auch noch den Second Life. Weil das ist im Kreislaufwirtschaftsdenken, also eine Traktionsbatterie als Pufferspeicher zu verwenden, ist aufgelegt.
Genau. Also Moment, das ist eine alte Batterie, die wir wieder anders einsetzen. Bitte machen wir das mal ganz einfach. Was ist das?
Eine Batterie kommt aus der Karosserie heraus.
Ja.
Und dann kann man sie wunderbar verwenden, um erneuerbaren Strom, also Sonnenstrom, zu speichern. Also man kann daraus einfach einen Speicher machen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass eine Batterie ungefähr 10 bis 12 Jahre in Fahrt ist. Und dann kann man sie nochmal 7 bis 10 Jahre als Pufferspeicher verwenden.
Okay. Und da landet sie dann wo zum Beispiel?
Bei Gebäuden zum Beispiel.
In riesigen Containern, wo ganz viele Batterien drinnen sind. Wir haben so einen Container und versorgen 5.000 Haushalte mit diesen Batterien. Wir haben auch einen Händler, Autohaus Kammerhofer, der hat die Zoe-Batterien für seine PV-Anlagen Strom in den Container versetzt und die speichern dann den Sonnenstrom drinnen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Modell.
Gut, jetzt haben wir ungefähr verstanden, was Renault da macht.
Ja.
Da könnten wir sicher noch viel mehr ins Detail gehen. Aber Karin, ich bitte dich jetzt aus der wissenschaftlichen Sicht mal so ein bisschen so dir den Hut aufzusetzen. Das ist ja super, dass es ein so großer Konzern wie Renault schon alles tut. Was wissen wir denn schon, wie viel bringen solche Dinge? Also ist das schon messbar, dass man weiß, okay, wir sparen so und so viel Müll ein oder wir verursachen um so und so viel weniger Treibhausgase? Ist das schon messbar oder wie misst man das überhaupt in diesem Prozess, was solche Dinge bringen?
Also ich glaube, wir sind da auf dem besten Wege dazu, belastbare Daten zu finden. Also derzeit sind das eher Projektionen noch. da sind Äpfel und Birnen unterwegs und das sind verschiedene Zahlen. Ein Unternehmen kann toll sein, das heißt nicht, dass wir als Land, dass sich das gleich schlagend zeigt.
Aber man muss erst lernen, wie man das misst, oder es muss, das sind wir noch nicht so weit, dass wir das genau wissen, oder?
Wir haben noch nicht in allem auf der nationalen Ebene die Daten, weil viele, also nicht alle, so wie Renault, haben diese Daten parat, damit wir das dann, weiß ich nicht, über die Statistik Austria zum Beispiel ins System einfüttern. Da müssen wir erst sogenannte Datenautobahnen bauen, in denen diese Daten sozusagen von den Unternehmen, von den Haushalten eingespielt werden. Was wir viel wissen, ist Abfalldaten, weil das Abfallmanagement halt einfach schon seit 30, 40 Jahren gut etabliert ist, und dorthin müssen wir jetzt relativ schnell, nicht bitte in 30, 40 Jahren, sondern schneller kommen, auch mit den Zahlen zu anderen Arten der Verwertung und nicht eben dieser Letztverwertung, wenn das dann mal alles in der meistens Verbrennung oder auch Deponie landet oder auch exportiert wird. Also dieses Ende des Lebens haben wir sehr gut dokumentiert. Die Schleifen dazwischen wie Reparatur und was das wiederum zur Volkswirtschaft beiträgt oder was ein Remanufacturing, das ist noch sehr wenig ausgebaut, muss man wirklich sagen. Also da seid ihr echt schon voraus, aber Remanufacturing von Teilen, also dieses ganze Teile wieder oder ganze Geräte wiederholen, sie wieder herzurichten, zu warten, vielleicht in Teilen zu ergänzen und dann eben um einen anderen Preis, einen reduzierten Preis wieder auf den Markt zu bringen, so gut wie neu. Das machen einige Konzerne. Einer der Vorreiter dafür war auch Philips mit medizinischen Geräten. Man sieht aber ganz eindeutig, dass sich das bei hochwertigen Materialien, Produkten sehr gut auszahlt. Also da ist es wirtschaftlich tragfähig. Bei den vorher erwähnten 90%, die nach einmal in den Müll kommen, ist das natürlich kein Geschäftsmodell, weil die sind gemacht, um im Müll zu landen. Davon müssen wir eigentlich wegkommen. Also die hochwertigen Produkte, die im Umlauf sind, von Gebäuden über Autos bis zu, sage ich mal, Laptops, da kann man viel machen. Aber bei diesen einmal verwendbaren oder auf kurzen, schnellen Verbrauch ausgerichteten Produkten.
Was sind das?
Alles, was du dir für einmal anziehen, kaufst und in den Kasten legst und dann nach einiger Zeit wieder rausschmeißt, weil du keinen Platz mehr hast für die nächsten Dinge, die du einmal anziehen möchtest. Also solche Produkte, und da gibt es natürlich auch Elektronikprodukte, sage ich mal, auf schnelles Leben ausgelegte Verpackungsmaterialien. Also da gibt es zig Materialien,
die im Umlauf sind. Halten wir es mal kurz fest. Also auch dieses Messen, was bringt uns das? Dieses Datensammeln, was ja ganz wichtig ist in der Kreislaufwirtschaft, das ist ein Prozess, wo wir noch einen weiten Weg vor uns haben. Ich nehme an, dass uns die KI auch viel helfen kann. Aber was für uns jetzt interessant ist, okay, Renault geht jetzt diesen Weg voraus. Und wir hören, dass es ein Geschäftsmodell ist. Es gibt schon einen Umsatz von 1 Milliarde. Das ist wahrscheinlich im Vergleich zum Gesamtumsatz vom Renault noch nicht viel, aber immerhin, es ist schon etwas. Wer könnte denn jetzt von Renault lernen? Also wenn wir da unsere Hörer und Hörerinnen im Blick haben, wo auch viele Unternehmer dabei sind, für wen ist Renault eigentlich das unmittelbare Vorbild?
Ich würde jetzt mal sagen, prinzipiell für Produktionsbetriebe, also für große oder größere Produktionsbetriebe, durchaus auch für kleine, weil ihr es ja geschafft habt, ein Geschäftsmodell daraus zu machen, nämlich wie du ja erklärt hast, dass ihr das rechnen könnt und dass es sich rechnet und dass ihr das nicht macht, weil es guter Wille ist oder ihr die guten Menschen sein möchtet, sondern dass es sich tatsächlich auch finanziell lohnt, aber natürlich auch im Hinblick auf die Klimaziele lohnt, weil ich nehme auch an, und das ist die zweite Berechnung, die eigentlich immer parallel bei den Daten mitlaufen muss. Wir wollen ja in Europa die Klimaziele bis 2050 erreichen, also sprich keinen Emissionsausstoß mehr über das, was auf natürliche Art und Weise entnommen werden wird, der Atmosphäre. Und das ist der wichtige Nebenschauplatz, der neben einer Betriebswirtschaftlichkeit unheimlich wichtig ist, um eben die Emissionen runterzuschreiben. Und die liegen bei den allermeisten Produktionsbetrieben in Europa nicht in der eigenen Produktion. Da kann man die Energiesysteme umstellen, da kann man sehr, sehr effizient arbeiten, das ist gut, sondern sie liegen in der Lieferkette, nämlich in den Materialien und Ressourcen, die sie brauchen, um überhaupt produzieren zu können. All das, diese Stoffe abzubauen, zu produzieren, kostet unheimlich viel wieder Energie, verursacht Emissionen in anderen Ländern, nicht in Europa. Und das ist unser sogenannter Spillover-Effekt, also dieser Überflusseffekt, der in anderen Ländern schlagend wird und nicht bei uns. Und daher hört man auch bei uns oft so, Europa hat ja nur so einen kleinen Emissionsausstoß, wir sind zu unwichtig. Wenn man es nur auf Europa rechnet, aber das, was wir verursachen durch unseren Ressourcenbedarf in anderen Ländern, das ist unheimlich groß und wichtig und da haben wir großen Einfluss.
Und vielleicht, ich möchte hier was ergänzen, was ganz wichtig ist. Wir haben einen Produktionsverbund namens Electricity und ein Fahrzeug wird in 9 Stunden in verschiedenen Werken gebaut, zu 80% in Europa. Da ist der Zauberspruch dahinter, fahr nicht fort, kauf im Ort. Wenn man sich jetzt vor Augen hält, dass die Gruppe Renault 15.000 Lieferanten hat, 80% der Lieferanten in einem Radius von 300 Kilometer angesiedelt ist, mehrere Werke akkordiert miteinander arbeiten müssen, das Ganze abgebildet in einem digitalen Zwilling und im Metavers, das kann man sich nicht vorstellen, was das bedeutet. Ja? Also das ist ohne der KI gar nicht mehr möglich. Wir brauchen die Daten, wir müssen die Flüsse verstehen, wie wir den digitalen Zwilling eingeführt haben und dann auch mal gesehen haben. Das ist das Unternehmen abgebildet in der digitalen Welt. Ja? Und dann plötzlich sieht man, wo es eigentlich hakt, bei welchen Prozessen. Und plötzlich kann man Prozesse optimieren. Es ist uns gelungen, in einem Jahr die Energiekosten um 13% zu senken. Das kann man natürlich dem Endkunden weitergeben, kommt auch der Umwelt zugute, weil ich einfach weniger Energie brauche. Also Kreislaufwirtschaft ist auch pure Industriepolitik und da hat auch Frankreich einen ganz klaren Weg, weil wir müssen schauen, dass wir europäisch bauen, um uns unabhängig zu machen von anderen Ländern. Ja, das ist ganz wichtig.
Über all das werden wir noch in vielen Folgen sprechen. Ich möchte aber jetzt am Schluss auch nochmal sagen, wir haben ja eine Kreislaufwirtschaftsstrategie. Sowohl in Österreich als auch die Stadt Wien hat eine und die Europäische Union arbeitet an einer. Jetzt mal abschließend, was ist die wichtigste Weichenstellung, die wir da von der Politik bekommen müssen, um solche Modelle zu skalieren?
Also ich denke, die wichtigsten Weichenstellungen haben wir schon bekommen, weil der Circular Economy Action Plan, vor allem 2, war ja von der Europäischen Union her das wichtigste Steuerungsinstrument, das sozusagen den Anstoß gegeben hat, auch die nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategien entsprechend zu gestalten oder auszurichten. Alle europäischen Länder haben Kreislaufwirtschaftsstrategien, also Österreich ist da keine Ausnahme, weil es Industriepolitik ist und weil Europa ein kleiner, rohstoffarmer Kontinent ist. Und diese Weitsicht hat eben schon so um 2015 begonnen, dass man gesehen hat, und das ist kein Geheimnis gewesen, das war noch nie so. Wir in Europa wollten oder wollen eigentlich keinen Bergbau bei uns und keine dreckige Produktion. Deshalb findet das ja in anderen Ländern wie China statt und von dort beschaffen wir diese Rohstoffe. Aber wir werden uns eben überlegen müssen, wenn wir weiterhin auf ewige Verfügbarkeit von neuen Materialien setzen, wird es auch Bergbau in Europa geben müssen, eben um die Unabhängigkeit zu sichern. Oder wir verwenden die Materialien, die schon da sind, Stichwort Urban Mining, und holen aus den Dingen das heraus, was es braucht, was schon hier ist, was auch viel energiesparender ist und auch emissionssparender.
Dann schließen wir es ab. Am Ende dieser Folge über Renault frage ich, wo geht Renault full circle? Wo findet der Systemwandel statt? Wie könntet ihr das zusammenfassen?
Full Circle. Ich denke, Renault ist auf dem allerbesten Weg dorthin. Du hast vorhin schon eure Strategie in die Zukunft beschrieben. Ich freue mich darauf, in 20 Jahren einen Full Circle von Renault zu sehen und solche Autos auf der Straße zu sehen. Ich werde immer gefragt, wie wird Kreislaufwirtschaft ausschauen in der Zukunft, wenn wir sie haben? Genauso wie jetzt. Das ist es ja. Es ist eine Erhaltungsstrategie dessen, genau, was wir schon haben. Und genau, so, denke genau, ich, ist euer Weg.
Und ganz wichtig ist, dass wenn europäische Unternehmen diese Anstrengungen tätigen, Investitionen, gehört das wertgeschätzt. Und es wäre gut, wenn ein Bürger und eine Bürgerin bewusst einen Einkauf tätigt und eben bewusst nach einem europäischen Produkt greift, das eine Kreislaufwirtschaftsstrategie im Hintergrund hat. Mhm. Und es wäre gut, wenn wir ein Gütesiegel hätten in Europa, das vielleicht uns sagt, wie viel zirkulär ist ein Eiskasten, ein Handy, ein Auto. Das kann man wunderbar darstellen.
Ist diese Idee des Gütesiegels Teil des europäischen Plans?
Das habe ich schon lange im Kopf. Wir haben es
immer wieder diskutiert.
Auf der Austrian Automotive Transformation Plattform, vor 2 Jahren haben wir das als Handlungsempfehlungen abgegeben. Ich denke, das wäre so einfach.
Ganz im Sinne deiner italienischen Großmutter, oder?
Ja, genau. Okay.
Gut, dann bedanke ich mich bei euch beiden. Das war's für heute. Das war's, was wir von Renault lernen können und mitnehmen können auf dem Weg in die Kreislaufwirtschaft.
Danke für das Gespräch.
Danke.
Das war's für heute bei Full Circle. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schau in unsere Shownotes. Dort findest du den direkten Link zu unserem Substack-Newsletter und unserer Steady-Community. Mit eurem Support über Steady können wir Full Circle weiterhin unabhängig produzieren. Und wir bedanken uns auch für die Startförderung von der Wirtschaftsagentur Wien. Bis zum nächsten Mal.